ich habe kürzlich schon mal die Predigt ähnlich eingeleitet, aber das kann ich die nächsten Wochen auch immer noch so machen. Und zwar ungeachtet, ja, wobei doch, das war ich glaube, Wasser, was du gerade getrunken hast. Genau. Und zwar wird wahrscheinlich der ein oder andere in unserer Mitte oder Leute, die wir kennen, aktuell ja fasten oder zumindest eine bestimmte Art von Verzicht verrichten. Verzichtsverricht, wie auch immer. Und mir ist dann schon die letzten Jahre, wenn man da so ein bisschen mehr sich mit beschäftigt, irgendwie aufgefallen, dass, ich weiß nicht, ob das Absicht ist von dem Unternehmen, vielleicht machen die das auch ohne es zu wissen, ohne böse Absichten, aber ich finde es schon immer ein bisschen krass, wenn so in der Zeit vor Ostern diejenigen, die die Werbung verfolgen, was ja nicht unbedingt eine Frage ist, ob du die Werbung verfolgen willst, sondern die Werbung verfolgt dich. Ey, das gibt Sinn irgendwie, gell? Aber das, mir ist aufgefallen in den letzten Jahren, dass irgendwie jetzt zumindest bei uns in Deutschland kurz vor Ostern, die 30 Tage vor Ostern, so die größte Fastfood-Kette bei uns in Deutschland da immer so eine Sonderaktion hat. Und das hört sich für mich immer so ein bisschen an wie das Anti-Fasten. Ja, irgendwie, also ich finde es da immer ein bisschen am Geschäft und dann haben die da extra viel Werbung in der Zeit. Naja, egal. Darauf gehe ich nicht weiter ein, auf die geistigen Hintergründe dieses Schachzuges ihrerseits. Vielleicht ist das, wie gesagt, auch einfach nur, ohne dass sie da irgendwelche geistlichen Themen da mit veranstalten. Aber ich möchte zum Eingang tatsächlich reden über meine erste Bestellung im Fastfood-Restaurant. Jetzt kann sicherlich der ein oder andere sich jetzt denken, ja, wie hat das jetzt zu unserer Auferbauung zu dienen? Und ich werde damit auch keine theologische Aussage zu Fastfood-Restaurants machen, auch nicht mit Nehemia 8, Vers 10 oder was. Sondern grundsätzlich ist mir nämlich in dem Zuge wieder eingefallen, dass ich noch weiß, als ich das erste Mal mir irgendwas, weiß ich, Pommes oder was bestellen wollte, das hat mehrere Anläufe gebraucht, weil ich damals so viel Angst hatte, wo irgendwas zu bestellen. Und überhaupt, wenn ich auf meine Kindheit und Jugendzeit zurückschaue, dann weiß ich, dass ich vor ganz vielen Sachen Angst hatte, vor allem immer dann, wenn ich anderen Menschen begegnet bin. Also sowas wie gerade beim Fastfood-Restaurant oder beim Bäcker irgendwas zu bestellen, das konnte ich mir gar nicht vorstellen. Und ich habe damals sogar mehrere Jahre lang, habe ich auch das so gehandhabt gehabt, dass wenn ich mein Haus oder das Haus, in dem ich lebte, verlassen habe, dass ich dann gebetet habe, was man jetzt denken könnte, ja, beten ist ja erstmal gut, aber ich habe dann immer gebetet, Herr, bitte sorg dafür, dass ich niemanden über den Weg laufe, den ich kenne. Weil ich weiß, wenn Leute, die mich kennen, die wollen mit mir dann reden oder so, und davor hatte ich immer ziemlich Angst, eben so diesen sozialen Austausch zu haben und so. Das war wirklich viele Jahre so, bis ich 17 war, war das so extrem eigentlich und danach ist es dann wesentlich weniger geworden. Und ich hatte mich daran zurückerinnert, dass das eigentlich sehr präsent war, das Thema Angst, auch in anderen Sachen. Ich hatte auch ein paar Jahre Angst vorm Fahrradfahren. Ich habe es dann auch 17 dann wieder angefangen. Also ich konnte davor Fahrradfahren, aber ich hatte irgendwie Angst vor den Verkehrsregeln und so. Das hat mich irgendwie herausgefordert. Unterm Strich sind es viele Punkte gewesen, vor allem in Kindheit und auch Jugendzeit, in denen ich echt Angst hatte oder auch so eine präsente Angst immer da war. Und warum ich das aber jetzt heute auch zur Einleitung erzähle, ist nicht, um ja, Mitleid oder was zu wollen, sondern weil ich heute hier stehen kann und weiß, dass jetzt auch die angesprochenen Punkte Dinge sind, wo ich keine Angst mehr vorhab. Preis den Herrn, ja. Und das geht dann auch weiter. Ich weiß noch mit der Führerscheinzeit, vielleicht, wenn ich Zeit habe, komme ich nachher nochmal auf den Führerschein. Das ist immer noch ein großes Zeugnis für mich, auch wenn die Alteingesessenen das ja schon 20 Mal gehört haben. Ne? Aber wenn ich das auch bedenke, das war ja so der größte Angstfaktor in meinem Leben, eigentlich dann diese Fahrstunden immer. Und wenn ich das beides kombiniere, einmal das Reden mit Menschen, einmal das Fahren im Auto, beides Sachen gewesen, vor denen ich extreme Angst hatte. Und jetzt sind es die Sachen, mit denen ich unter anderem meine Brötchen verdiene. Also finde ich interessant, wie der Herr wirken kann und auch über wesentlich größere Ängste, vielleicht die der eine oder andere hat oder miterlebt bei Menschen im Umfeld, kann der Herr uns daraus erretten. Ja? Amen. Amen. Wenn ich frage, was sagt der Herr vielleicht auch relativ oft in der Bibel in Bezug auf Furcht, das war keine schwere Übung, aber deswegen bin ich umso dankbar, dass es schnell kam. Ja, unter anderem, ja, also es gibt Leute ja, die sagen, dass dieses fürchte dich nicht 365 Mal in der Bibel stehen würde. Ich habe ehrlich gesagt, als ich es in der Schlacht danach gezählt habe, nicht gefunden auf diese Zahl, aber es geht schon in die Richtung und ich glaube, je nach Übersetzung kommt man wahrscheinlich auch auf die 365. Auf jeden Fall oft genug steht es in der Bibel. Was ich auch zum Beispiel stark finde, ist der Psalm 107. Da lese ich nicht den ganzen Psalm. Das ist ein Psalm, wo es mal wieder um die Hochs und Tiefs von Israel geht. Immer die Hochs dann, wenn Israel sich auf den Herrn eingelassen hat, und die Tiefs dann, wenn sie von ihm weggegangen sind. Also dieses ständige Hin und Her, On-Off-Beziehung, wie auch immer. Ja, so irgendwie kann man das sagen, ja. Und ich nehme mal nur 4 Verse raus aus Psalm 107, und zwar mal den Vers 6. Da heißt es: Da schrien sie zum Herrn in ihrer Not, und er rettete sie aus ihren Ängsten. Oder auch der Vers 13. Da schrien sie zum Herrn in ihrer Not, und er rettete sie aus ihren Ängsten. Oder Vers 19. Da schrien sie zum Herrn in ihrer Not, und er rettete sie aus ihren Ängsten. Oder Vers 28. Da schrien sie zum Herrn in ihrer Not. Tatsächlich nicht, genau, weil der Vers ist immer anders beschrieben. Da heißt es, er befreite sie aus ihren Ängsten, in meiner Übersetzung. Aber der Grundkontext ist der gleiche, genau. Also der Herr rettet aus Ängsten. Es steht 4-mal in diesem Psalm drin. Also der Herr weiß um unseren Verstand oder auch manchmal, also er weiß, dass das uns unterstreichen muss. Und es, wenn es 4-mal da drin steht, dass der Herr sie errettete aus ihren Ängsten, dann glaube ich daran, dass unser Gott ein Gott ist, der uns aus Angst errettet. Amen. Deswegen gucken wir uns heute dieses Thema ein bisschen genauer an. Ich habe so im Großen und Ganzen 3 Punkte dabei, soweit ich weiß. Gucken wir mal, wie mir die Zeit reicht. Aber wir sind ja hier in der freien Gemeinde. Das ist immer für mich der Vorteil, dass hier niemand mich mit einem Zeiteisen zusammenschlägt. Ich meine, Eisen schärft Eisen, aber das ist ein anderes Thema. Und zwar der erste Punkt, den ich gerne mit euch anschauen möchte, ist grundsätzlich, wie, ich sag mal, Furchtlosigkeit entsteht, beziehungsweise wie Furcht, also oder Angst weicht. Und dann gehe ich noch kurz darauf ein, ja, was passiert, wenn man, was passieren kann. Für eine Gefahr darin ist, wenn Angst doch Raum hat oder man der Angst den Raum gibt. Und im dritten Punkt, eigentlich auch so der Grund, warum wir heute darüber reden, was das Thema von Furchtlosigkeit oder die Relevanz davon eigentlich ist für die heutige Zeit, für unser Lebenswandel in der Zeit genau heute und auch in dem, was vor uns auch liegt. Denke ich nämlich, ist es dafür wichtig, keine Angst zu haben. Zu Beginn fangen wir mal, wie in der Kinderstunde auch oft, mit einer klassischen Bibelgeschichte an. Ich dachte eigentlich, dass jeder Mensch eigentlich diese Bibelgeschichte kennt, ungeachtet seines Alters. Aber tatsächlich habe ich bei uns in der Jugendgruppe gemerkt, dass 2 Jugendliche mit 13 und 14 oder mit 14 und 14 Jahren diese Geschichte noch nicht kannten. Das war für mich sehr schockierend, ehrlich gesagt. Und zwar ist die Geschichte von David gegen Goliath, wo ich denke, wow, was ist hier los? Also die Kinder und die ganze Stadt braucht Jesus. Also wenn die Leute diese Geschichte nicht mehr kennen, also ich denke, das kennen doch auch Leute, die nicht christlich sind, wisst ihr, ich meine, also finde ich krass. Ihr kennt die Geschichte aber, oder gibt es irgendjemanden, der... Detlef, ja, weißt du, bei dir glaube ich es am wenigsten vielleicht, dass du es nicht kennst. Okay, also ich gehe davon aus, dass die Geschichte bekannt ist, sonst genau, kann man danach auch nochmal nachfragen. Aber in dem ganzen Kontext, wo David eben dann sagt, okay, er nimmt diese Herausforderung, kann man sagen, ja, an und wird gegen Saul, das war später, aber Saul war gegen David, das ist ein anderes Thema, nimmt diese Herausforderung an und kämpft gegen Goliath. Da spricht er dann unter anderem zwischenzeitlich auch zu Saul. Und das lesen wir in 1. Samuel 17, Abvers 32. 1. Samuel 17, Abvers 32 heißt es: David sprach zu Saul: Niemand soll seinetwegen, also wegen Goliath, den Mut sinken lassen. Dein Knecht wird hingehen und mit diesem Philister kämpfen. Saul aber sprach zu David: Du kannst nicht hingehen, um gegen diesen Philister zu kämpfen, denn du bist noch ein Knabe. Dieser ist aber ein Kriegsmann von Jugend auf. David aber sprach zu Saul: Dein Knecht hütete die Schafe seines Vaters, und wenn nun ein Löwe oder ein Bär kam und ein Schaf von der Herde hinwegtrug, dann lief ich ihm nach und schlug ihn und entriss es seinem Rachen. Und wenn er sich gegen mich erhob, ergriff ich ihn bei seinem Bart und schlug ihn und tötete ihn. Sowohl den Löwen als auch den Bären hat dein Knecht erschlagen, und dieser Philister, dieser Unbeschnittene, er soll wie einer von jenen sein. Denn er hat die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt. Weiter sprach David: Der Herr, der mich von dem Löwen und dem Bären errettet hat, er wird mich auch von diesem Philister erretten. Und Saul sprach zu David, geh hin und der Herr sei mit dir. Preist den Herrn. Ich finde es beachtlich, also einmal finde ich so in Bezug auf Glauben und Furchtlosigkeit ist nicht allzu förderlich, wie jetzt hier der König Saul reagiert. Wir müssen uns vorstellen, das ganze Kriegsvolk, das ganze Volk überhaupt, hatte keinen Bock mit Goliath zu kämpfen. Jetzt kommt da ein Junge, ein Knabe, wobei der Begriff relativ, also wir würden da nicht unbedingt, ja genau, also die Knaben sind dann teilweise eben auch so 16, 17 Jahre alt und so, aber es ist ein anderes Thema. Und dann kommt da einer und sagt, hey, ich bin bereit, gegen diesen Typen zu kämpfen. Und der König sagt, das kannst du gar nicht, du bist ein Knabe, das geht nicht. So, also spricht ihm nicht unbedingt sein Vertrauen oder seinen Mut zu. Nebenbei bemerkt, verwundert mich überhaupt dieses Gespräch die ganze Zeit, weil Saul kannte David ja schon. Also und der redet mit dem wie mit einem Fremden. Mich verwundert das immer noch. Aber egal, das sind dann Bibelauslegungsfragen. Aber trotzdem, dass hier der König selber zu David sagt, du kannst es nicht, was ja schon eine relativ hohe Position, der Saul, geht David hin und sagt im Sinne von nicht nur so, doch, ich kann das, sondern er sagt, der Herr wird mich erretten. Und das zeigt mir einfach, wie stark Davids Glauben auch zu diesem Zeitpunkt schon war. Und da kann man sich ja schon fragen, wo das auch herkommt, Davids Gottvertrauen, Davids Zuversicht, dass der Herr ihn retten wird. Ganz Israel, denke ich, wusste, dass es einen Gott gibt. Die haben ja die ganzen Feste feiern dürfen oder eigentlich müssen. Das war ja zum Beispiel diese Feste, die sie feiern mussten, war ja im Gesetz verankert. Also für Israel war es damals und ich denke auch heute noch, ist es klar, es muss doch irgendwie einen Gott geben. Aber trotzdem waren diese ganzen Schlachtreihen auch Israels versammelt, haben auf Goliath geblickt, haben ihn labern hören und haben nicht so reagiert wie David. David hat im Sichtbaren, in dem, was er wahrnehmen konnte, die genau gleiche Situation erlebt wie alle anderen. Aber er hat ganz anders reagiert. Daraus geht für mich ganz klar hervor, was, denke ich, für viele auch schon vielen schon bewusst ist, dass sowohl Davids als auch natürlich unserer Glaube heute nicht auf dem basiert, was wir sehen oder wahrnehmen. Hebräer 11, Vers 1, ja, viele kennen den Vers sicherlich auch. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Sehr gut. In der Züricher Bibel heißt es, der Glaube ist die Grundlegung dessen, was man erhofft, der Beweis für Dinge, die man nicht sieht. In der New King James Version, die habe ich jetzt gar nicht da, aber da heißt es, das ist the substance of things not seen. Also, ja, genau, das gibt dem Ganzen Substanz. Ja, ich müsste mal wieder ein Auslandspraktikum machen wegen meiner Aussprache, aber ansonsten, es ist wirklich, der Glaube gibt dem Ganzen also auch Substanz von Dingen, die man nicht sieht. Was unserem Glauben oder woraus unser Glaube entspringt und wie er eben auch diese Substanz bekommt, ist für mich auch relativ klar. Wir haben auch darüber schon mal kürzlich ein bisschen geredet, aber ich finde es gut, immer wieder sich einzuschärfen. Johannes 16, 33, ihr merkt viele bekannte Bibelverse heute. Johannes 16, 33 sagt nämlich Jesus selbst, dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und ich finde das interessant, Jesus sagt ja nicht nur, seid guten Mutes oder seid getrost, sondern er sagt vorher und nachher was. Er sagt, dies alles habe ich zu euch geredet und danach auch, seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und ich glaube, was hier wirklich auch eine wichtige Wahrheit ist, ist, Jesus sagt, dies alles habe ich zu euch geredet. Die Dinge, die Jesus zu uns geredet haben, geben uns Zuversicht, ja, oder geben uns Zuversicht darin, dass wir getrost sein können, dass wir keine Angst zu haben brauchen in dieser Welt. Im Endeffekt also, dass, wie wir wissen, der Glaube, den wir haben dürfen an den Herrn, kommt aus dem Wort, ja, aus dem Wort Christi. Römer 10, 17 steht es. Und eben auch David, bin davon mich überzeugt, hatte eben diesen Glauben an den Herrn aufgebaut. Und ich glaube, dass das ja auch in dem, was wir über David lesen, ersichtlich ist, dass dass David eindeutig auch vor der Begegnung mit Goliath schon seine persönliche Beziehung zu Jesus oder zu dem Herrn damals aufgebaut hat. Mal jetzt eine Frage, die ist von der Schwierigkeitsstufe mittelschwierig, nicht mehr so einfach wie mit David und Goliath. Und was hatte ich vorher noch gefragt? Ah ja, genau, wie mit fürchte dich nicht, genau. Weiß jemand, was die zwei Begebenheiten sind oder sonst eine davon, die wir über David in der Bibel lesen, bevor er Goliath begegnet ist? Da sind noch zwei Sachen davor passiert, wo wir von David auch schon mal gehört haben. Fällt da jemandem vielleicht mindestens eine Sache ein? Sehr gut, genau. Das eine ist das Harfenspiel. Genau. Richtig? Richtig. Also wenn ich jetzt Punkte verteilen würde, würde Tobias Wart jetzt relativ weit vorne liegen für die meisten beantworteten Fragen, aber alles gut. Ihr sollt einander nicht herausfordern, noch beneiden, steht im Neuen Testament. Ist ein anderes Thema. Genau, richtig. Also die beiden Geschichten kommen davor. Wir gehen die jetzt auch nicht ganz durch, aber wenn ich jetzt beispielsweise bei der Salbung, die Salbung Davids mir durchlese, die Begebenheit, dann heißt es in 1. Samuel 16, Vers 13, wo er dann konkret gesalbt wird: Da nahm Samuel das Ölhorn und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn kam über David von diesem Tag an und weiterhin. So heißt es da. In der Bibel, jedes Wort ist wichtig, jedes Wort hat Relevanz. Und es hat auch Relevanz, dass es hier so steht: Der Geist Gottes kam über David von diesem Tag an und weiterhin. Ich lese da raus für mich, der Geist Gottes hat sich scheinbar wohlgefühlt auf dem David. Ja? David hat auch irgendwann mal, ja, auch mal gesagt, also ich weiß auch wann, aber ist jetzt nicht relevant, aber sehr gut, das war eine ungefragte Frage, die er beantwortet hat. Also die anderen, ihr müsst gucken, nein, alles gut. Alles gut. Gibt ein Sternchen oder wie hat man da damals in der Schule gesagt? Und David hat genau in Psalm 51 da auch gesagt, nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir, genau. Also auch David hat das auch geschätzt, dass der Heilige Geist auf ihm war. Also das ist so der eine Punkt, wo ich merke, okay, ich glaube, das zeugt eindeutig dafür, dass David auch ein entsprechendes Leben geführt hat oder ein entsprechendes Herz zumindest hatte, dem Herrn nachzufolgen, weil wir wissen, dass der Heilige Geist auch von anderen gewichen ist im Alten Testament, die anders gelebt haben, gerade dann auch von Saul, ja, weswegen dann das Harfenspiel ja zum Einsatz kam, wo David dann, mich verwirrt es immer noch ein bisschen, wo das dann heißt, dass der Heilige Geist von Gott Saul verlassen hat und ein böser Geist von Gott gesandt dann auf ihn kam. Das ist für mich in der Auslegung immer noch, habe noch nicht ganz eine Auslegung für mich da, warum das eigentlich so ist. Aber was wir wissen ist, als David dann Harfe gespielt hat, kam Erleichterung für Saul und dieser Geist wich und verließ ihn. Also wo ich denke auch, dass wir uns alle bewusst sind, David war ein Lobpreiser, einfach vom Herrn. Ja. Und in diesen Aspekten sehe ich, also David war nicht nur einfach wie viele Israeliten, der so dachte, ja, wird schon irgendwie einen Gott geben, ja, deswegen feiern wir Passa, deswegen feiern wir das, sondern er hat sich ausgestreckt nach diesem Gott. Er hat ihn gesucht, er hat Beziehung gelebt mit ihm und ich glaube, darin ist auch dieser Glaube gewachsen, dass er dann auch sagen konnte, hey, der Herr hat mich errettet von dem Löwen und von den Bären. Da waren viele Kriegsleute mit ihm gestanden, die haben vielleicht auch erlebt, dass sie ja irgendwelche Kämpfe überlebt haben, aber ich lese nicht raus, dass irgendjemand gesagt hätte, oh ja, der Herr hat mich letzte Woche von den Philistern errettet. Versteht ihr? David hat ein ganz anderes Verständnis, weil er mit diesem Herrn Gemeinschaft pflegte. Preist den Herrn. Wir sehen also an Davids Beispiel, auch an anderen Beispielen in der Bibel kann man das sehen, wie dieser Glaube auch einfach wachsen darf in der Beziehung mit dem Herrn. Wir haben auch geklärt, die Glaube kommt grundsätzlich auch erstmal aus dem Wort Gottes. Und ich möchte noch kurz aber auch auf ein Beispiel eingehen von einer biblischen Person, die auch leider zeitweise auch Angst zugelassen hat oder aus Angst gehandelt hat. Ich könnte jetzt auch nochmal David nehmen, wir haben auch über David auch kürzlich darüber mal gesprochen, gerade die Volkszählung und so, wo er nicht im Glauben gehandelt hat. Ich dachte aber, ich nehme heute mal noch eine andere Begebenheit mit rein, weil es sind ja Leute hier, die sind ja sonst vom Bibelwissen unterfordert, glaube ich, ne? Wenn ich nicht immer mal wieder eine andere Begebenheit mitbringe, oder? Ja, okay. Aber ich würde gern noch einen kurzen Schwenk, sehr gut, ja. zum Elia machen. Wir wissen alle, Elia eigentlich auch ein, also ein Prophet und auch ein, ich hätte jetzt mal gesagt, Mann des Glaubens. Er wird in Hebräer 11 nicht als einzelner Glaubensheld aufgezählt, aber da werden ja auch die Propheten nochmal zusammengefasst. Samuel und die Propheten wird dann da gesagt, vielleicht ist da Elia auch mit gemeint. Und er hat ja diesen großen Sieg, sage ich mal, errungen auf dem Karmel bei einem Gottesurteil, wo Gott selbst sich im Endeffekt bewiesen hat als der lebendige Herr. Aber unmittelbar danach wissen wir, 1. Könige 19,3 oder in 1. Könige 19 wird dann von Isabel, der Frau von Ahas, dann gesagt, ja, mehr oder weniger so kurz gesagt, ich lasse dich umbringen. So, oder ich guck, dass du endest wie die Baalspriester, die dann nicht mehr unter ihnen walten. Und dann lesen wir 1. Könige 19,3. Da fürchtete er sich und machte sich auf und lief um sein Leben. Also das hört sich jetzt für mich nicht nach einem Glaubensschritt an. Ja? Und was dann passiert, finde ich halt eigentlich krass, wenn man sich das mal so vorstellt. Das Positive ist erstmal, dass der Herr ihm dann begegnet in dieser Fluchtsituation und der Herr zu ihm spricht. Aber was sagt der Herr zu ihm? Unter anderem ist das dann der Moment, in dem der Herr ihm sagt, hey, salbe Elisa als dein Nachfolger. Finde ich krass. In dem Moment, in dem Elia Angst hatte und weggerannt ist, kriegt er unter anderem den Auftrag, Elisa dann als Nachfolger zu salben. Und Elia selber hat dann auch gar nicht mehr so große Auftritte danach, spricht dann noch wegen einem Weinberg mit Ahas, aber sonst passiert nicht mehr so viel. Wobei, was ich schon cool finde, ist so das Ende, dann so abgeholt zu werden mit dem feurigen Taxi. Das ist natürlich schon, also ja, auf die Entrückung bin ich ja auch gespannt, deswegen eins nach dem anderen. Aber auch interessant ist, Elia hat ja, gibt es ja verschiedene Geschichten von ihm in 1. Könige, aber nachdem er hier diese angstvolle Handlung tätigt, ist interessant, dass im Kapitel drauf werden auf einmal mehrere andere Propheten erwähnt. Dass der eine Prophet sagt, dies, der Prophetenschüler spricht zu Ahas, Leute, die zwar namentlich nicht erwähnt werden, aber wo ich merke, hey, irgendwie haben da jetzt andere auf einmal so diese Aufträge bekommen, was ich krass finde, ja. Und ich denke, dass in ganz vielen Punkten Elia ein großes Vorbild ist für uns und in sehr vielen Punkten ist er auch weiter gewesen, als ich heute bin. Aber trotzdem hat der Herr uns auch diese Begebenheit von ihm nicht vorenthalten, uns wissen zu lassen, als warnendes Beispiel. Ja. In dem Moment, wo Elia eben in Angst gewandelt ist, hat er Dinge verpasst, die der Herr für ihn vorbereitet hat. Ich denke, dass, ich weiß nicht, wie es ausgesehen hätte, wenn er einen anderen Schritt gegangen wäre, ob dann vielleicht doch noch mal ein paar coole Geschichten von Elia noch bei uns in der Bibel stehen würden, statt dass es dann vorbei war. Weil Hebräer 11, 6 sagt, eigentlich ziemlich konkret und ziemlich ja, krass eigentlich, Hebräer 11, 6 sagt, aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt. Finde ich Aussage. Unterm Strich bin ich aber trotzdem bei beiden Personen ermutigt, sowohl bei David als auch bei Elia, wenn wir auf die guten Zeiten ihres Lebens schauen, da gab es viele Glaubenstaten, die beide getan haben, dass ich sehe, was sie für einen Glauben hatten, obwohl sie ja im Alten Testament noch gelebt haben. So. Also sie haben, gerade auch David hat schon irgendwie gecheckt, dass eine Erlösung für ihn vorbereitet ist. Aber Jesus war ja noch gar nicht am Kreuz gewesen. Und für uns heute, denke ich, dürfen wir noch mit einem viel größeren Freimut in diesem Glauben wandeln, weil wir wissen, Jesus ist schon am Kreuz für uns gestorben. Wir wissen, wir haben freien Zutritt zu ihm. Wir haben, ja, der Weg ist frei gemacht in seine Herrlichkeit und die Ewigkeit auch am Ende. Und Jesus hat den Tod schon besiegt. Also am Ende wird der letzte Feind, der Tod, noch in den Feuersee geworfen, aber Jesus hat auf jeden Fall gesagt, nachdem er auferstanden ist, Matthäus 28, 18, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Amen. Ich finde es sehr ermutigend so, weil alle Macht ist im Endeffekt alle Macht. Ja. Und dann geht er noch weiter und sagt, interessanterweise sogar schon vor seinem Werk am Kreuz, sagt er in Lukas 10, Vers 19, siehe, ich gebe euch, also auch uns, die Vollmacht, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über alle Gewalt des Feindes. Und nichts wird euch in irgendeiner Weise schaden. Fasten an. Amen, ja. Also was, das ist, ich meine, Vollmacht über alle Gewalt des Feindes. Nichts wird euch in irgendeiner Weise schaden. Das ist echt krass, das steht so in der Bibel. Das ist der Hammer, ja. Also da sage ich auch, ich will das mehr ergreifen und in dem Glauben daran auch wandeln. Weil das ist ja echt top. Es ist ja wie so ein Blankocheck irgendwie so. Also was geht ab? Über alle Gewalt des Feindes hat der Herr uns Vollmacht übertragen. Deswegen können auch wir, denke ich, heute sagen, jetzt nochmal ein Vers aus dem Alten Testament, Psalm 56,5: Mit Gottes Hilfe werde ich sein Wort rühmen, auf Gott vertraue ich, fürchte mich nicht. Was können mir Menschen antun? Oder nach der neuen Genfer Übersetzung, gleiche Vers: Mit Gottes Hilfe rühme ich seine Zusagen, auf Gott vertraue ich und fürchte mich nicht. Was können vergängliche Menschen mir schon antun? Eigentlich, wenn wir das vergleichen, das zieht sich durch die Bibel durch und Paulus ist dann auch ein gutes Beispiel. Eigentlich, klar, Menschen können viel Leid anrichten, aber der Herr, der uns erlöst hat und der an unserer Seite ist und der auch im schlimmsten Fall, was auch immer alles passieren kann, an unserer Seite ist, er wird uns nicht verlassen. Er liebt uns mit unendlicher Liebe und wenn es vorbei ist für uns irgendwann hier auf der Erde, ob durch die Entrückung oder durch einen anderen Zustand, oder Waveline in der Entrückung, genau. Wir wissen, wir haben ein super Reiseziel. Ja? Preis den Herrn. Also deswegen brauchen wir uns nicht zu fürchten. Preis den Herrn. Hier sind noch so viele Zettel, aber ich muss kurz gucken, was dran ist. Ah ja. Genau, ich wollte zum Abschluss auch noch, kurz vorm Abschluss, auch einfach nochmal auch uns klar machen, ich denke, dass in der Zeit heute, nachdem wir jetzt geklärt haben, wir kriegen den Glauben durch das Wort Gottes und in der Beziehung mit Jesus wachsen wir darin. Wenn wir in Angst wandeln, glaube ich, verpassen wir was Jesus vorbereitet hat. Und ich denke, in der Zeit heute und in dem, was vor uns liegt, ist es, das war sicherlich nie unwichtig, aber es ist besonders wichtig, eben sich nicht von den Umständen der Welt in Furcht ziehen zu lassen oder ist der Angst dieser Welt gleichzumachen. Ich fand es interessant, ich habe das in letzter Zeit irgendwie, ist mir das ins Auge gestoßen. Jesus sagt in Matthäus 24, 43, Paulus sagt in 1. Thessalonicher 5, 2 und Petrus sagt in 2. Petrus 3, 10, die sagen alle, der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb in der Nacht. Und vom Kontext her habe ich das immer auch erstmal so verstanden, okay, dass der Tag des Herrn kommt, überraschend. Und das glaube ich auch unterstrich, dass es in die Richtung geht. Aber mir ist es auch irgendwie aufgefallen, es ist wie ein Dieb in der Nacht. Also nicht wie am Tag, wo ich mich auch manchmal frage, ob das eventuell auch bedeuten möge, dass es erstmal ein bisschen dunkler wird auf dieser Welt. Und wenn man so die Entwicklungen grundsätzlich anschaut, dann bin ich zum einen dem Herrn dankbar, dass wir in unserem Land vor vielen Dingen noch verschont sind. Gleichzeitig passieren viele Dinge trotzdem auch in unserem Land, die nicht rechtens sind. Ich meine, nur weil die Stimme ungeborener Kinder nicht zu hören ist, wenn sie sterben, heißt es nicht, dass hier nicht auch ein Völkermord im Endeffekt geschieht in unserem Land. Ja, aber zum Beispiel haben wir aktuell keinen Krieg in unserem Land, wofür ich schon dankbar bin. Unterm Strich sieht man aber, wenn man die Welt betrachtet und was passiert, hey, da spitzen sich schon Dinge zu. Und die Bibel hat es auch nie verleugnet oder beschönigt, dass es am Ende schwierig wird in dieser Welt oder schwierige Zeiten kommen. Aber in alledem ist uns ganz klar zugesagt, eben, dass Jesus an unserer Seite ist, dass er uns stärkt, dass er uns ja eben auch die Vollmacht gegeben hat, um in dieser Zeit unterwegs zu sein, Reich Gottes bauen zu können. Und wenn ich sehe beispielsweise in Apostelgeschichte 4, als die Apostel vom Hohen Rat waren, da heißt es nach der neuen evangelistischen Übersetzung in Apostelgeschichte 4, 13, als sie so geredet haben zu Leuten, die ja die Macht hatten, sie ja keine Ahnung wie noch zu bestrafen, da heißt es einfach in Apostelgeschichte 4, 13, es beeindruckte die Mitglieder des Hohen Rates, wie furchtlos Petrus und Johannes sich verteidigten. Das waren offensichtlich einfache Leute, keine Gelehrten. Sie wussten auch, dass sie beide mit Jesus zusammen waren. Und ich denke mir, interessant eigentlich, die Apostel am Anfang, die haben so viele Verfolgungen erlebt und wir heute, bei uns hält sich es irgendwie noch sehr in Grenzen, ne? Aber Wenn die Verfolgung dann eines Tages kommt, dann bin ich davon überzeugt, dass der gleiche Heilige Geist, der Petrus und Johannes geleitet hat, der die Apostel geleitet hat, der ihnen Freimut gegeben hat zu reden, der nie, und Weisheit, der niemand widerstehen noch widersprechen kann, dann glaube ich, dass dieser Heilige Geist auch uns zu leiten vermag. Aber, Amen. Aber ich möchte uns auch ermutigen, nicht erst darauf zu warten, dass irgendwann alles aus den Rudern läuft und dann so, oh ja, wie jetzt darf man nicht mehr öffentlich predigen, ja, was machen wir jetzt? Sondern dass wir die Zeit jetzt nutzen, um uns im Geist aufzubauen, um Jesus zu suchen, um in seinem Wort zu wachsen, die Zusagen anzunehmen. Jetzt aktuell ist es nämlich einfach, das zu machen. Deswegen lasst uns die Zeit auskaufen, wie Paulus gesagt hat, ja, nicht wandeln als Unweise, sondern als Weise in dieser Zeit, um gestärkt zu sein, bereit zu sein für alles, was kommen mag. Und vielleicht hat der Herr auch Gnade und es wird alles anders, als ich jetzt hier gerade so ein bisschen ausmale. Aber unterm Strich sagt die Bibel schon, gerade Verfolgung ist einfach ein Thema, was kommen wird. Ja. Und das alles sage ich ihm nicht, um uns jetzt Angst zu machen, sondern im Gegenteil, um uns zu ermutigen, dass wir wissen, hey, er kann uns dafür vorbereiten, er kann uns stärken in allem, was kommt. Vielleicht noch ein letzter Gedanke, der mir noch kam, als ich die Geschichte von David gegen Goliath nochmal gelesen hatte. Da muss ich auch sagen, also für mich auch als jemand, der öfters mal gepredigt hat, da muss man demütig bleiben und immer wieder mal einfach auch die Geschichten lesen, auch wenn man denkt, habe ich doch schon mal, kenne ich doch irgendwie, ne? David gegen Goliath, für die Jugend anders, ja. Also, ja, aber dann einfach mal nochmal treu sein und lesen. Mir ist aufgefallen, das ist eigentlich offensichtlich, vielleicht ist es auch vielen anderen aufgefallen, außer mir, aber mir ist aufgefallen, da waren viele Israeliten, die hatten scheinbar Angst vor Goliath. Die hatten Angst davor, dass der die alle platt machen wird irgendwie oder dass dann auch unterm Strich die anderen Philister vielleicht auch losrennen. Und David hat zwar den gleichen Goliath gesehen, aber er hat eben auch den Herrn, sage ich mal, gesehen und ihm vertraut. Und mir fiel auf, dass eigentlich das, wovor diese ganzen Israeliten Angst hatten, dass Goliath die alle platt machen wird, dass das eigentlich eine ziemlich unbegründete Angst war, weil es wird nirgendwo beschrieben, dass Goliath auch nur einen einzigen Mann erschlagen hätte. Es wird beschrieben, er war ein Kriegsmann von Jugend auf, aber in dem, was wir dann lesen, ist das Einzige, was er gemacht hat, ist, dass er gelabert hat. Er hat sonst nichts gemacht. Er hat immer gesagt, ja, wer will mit mir kämpfen, wer will mit mir kämpfen? Aber hat mit niemandem gekämpft. Also in dem, von zumindest was wir in 1. Samuel 17 und diesen Versen lesen, wo ich mir denke, ich glaube, manche Leute denken auf der einen Seite an das Unsichtbare, was Gott sagt, können sie nicht glauben, aber haben dann teilweise Angst vor Dingen, die eigentlich auch nicht wirklich da sind. Also da müssen wir entscheiden, für was, ja, was wählen wir aus. Und ich würde jedem empfehlen, und ich glaube, das würden mir auch alle zustimmen, dass wir uns auf diese Wahrheiten, ja, darauf vertrauen, dem, was er uns zusagt. Und da will ich noch kurz in aller Kürze, um euch nicht zu lange auf die Stühle zu binden, aber doch auch nochmal kurz, weil es mir einfach vorher nochmal einfiel und ich dachte, das will ich immer wieder auch dem Herrn danken, auch sagen, wie ich das auch in meinem Leben schon erlebt habe, dass das Wort Gottes mir eine Zuversicht gegeben hat, in einer Zeit, wo es sichtbar und von dem, was ich wahrgenommen und gefühlt habe, nicht angenehm war. Und zwar tatsächlich doch nochmal vor meinem Führerschein. Ich weiß, viele kennen die Geschichte, aber ich musste mich da echt nochmal dran zurückerinnern, auch als ich jetzt diese Verse gelesen habe. Das war ja eine Zeit von fast 2 Jahren oder was. Mit 17 habe ich angefangen, mit 19 war ich dann fertig. Und ich hatte, die ersten 3 Stunden waren okay und dann die nächsten 27 oder ich hatte ja insgesamt hatte ich 32 Fahrstunden, glaube ich. Die waren ja immer ein Horror für mich, weil ich wusste, der Typ, der wird mich dann wieder fertig machen, mich nicht unbedingt beleidigen, aber auf eine intellektuelle Weise mir sagen, dass ich seiner Meinung nach es nicht drauf hätte und so weiter. Und gleichzeitig auch merken, dass ich es auch wirklich nicht so beherrscht habe. Und dann war ja irgendwann die erste Prüfung, habe ich nicht geschafft, zweite Prüfung habe ich nicht geschafft und dann stand die dritte Prüfung im Raum, dritte praktische. Und in dieser Zeit aber hatte ich einen Vers gelesen in der neuen Genfer Übersetzung, wo es heißt, von Gott kommt alle Kraft, um durchzuhalten. Und ich hatte ehrlich gesagt für mich noch nicht so den Glauben entwickelt, ob ich jetzt dann den Führerschein wirklich so schaffe oder auch in der dritten Prüfung schaffe, aber ich konnte zumindest auf dem Level mich einlassen und sagen, ich glaube daran, dass Gott mir alle Kraft gibt, um durchzuhalten. Und preis den Herrn, habe ich dann ja nochmal weitergemacht und in der dritten Prüfung war ja dann trotz roter Ampel überfahren, in die Hecke reingefahren, nicht einparken können, habe ich dann trotzdem den Führerschein bekommen, preis den Herrn. Also Gott, kann ich jetzt inzwischen so sagen, weil der Prüfer wird jetzt dafür nicht mehr geahndet werden. Wo ich denke, preis den Herrn, es hat dann also alles geklappt. Aber in der Zeit, wo ich da drin war, da habe ich wenig über den Führerschein geredet. Danach habe ich es in 20 Gemeinden, nicht in 20 Gemeinden, aber in verschiedenen Predigten erwähnt, wo ich einfach weiß, okay, das Wort Gottes hat mir da einfach auf dem Level, wo ich mich eingelassen habe, hat mir einfach auch Kraft gegeben, wo ich wusste, okay, von ihm kommt alle Kraft, um durchzuhalten. Ja, Jesus sagt uns zu, um genau zu sein, mehr noch, er weist uns an, sein Wort weist uns an, wir sollen uns nicht fürchten. Glaube, den wir deswegen brauchen, der kommt aus dem Wort Gottes, was darin geschrieben ist, sollen wir ergreifen. Es wächst immer mehr dadurch, wenn wir Zeit auch mit ihm verbringen, mit unserem Herrn Jesus. Und wirklich, ja, sich bewusst zu sein, dass wir nicht uns durch irgendwie angstvolles Leben der Dinge berauben lassen, die Gott vorbereitet hat für uns, sondern wirklich die ganze Fülle erleben dürfen. Und dann auch zu guter Letzt, denke ich eben, ist es wichtig, gerade in dieser Zeit, in dem was vielleicht, ja, oder was auch konkret kommen mag, furchtlos und im Glauben an den Herrn unterwegs zu sein. Weil ich denke, wenn vieles erschüttert in dieser Welt und wir als Gemeinde, also als Gemeinde Christi, als Leib Christi stehen dürfen, unerschütterlich sein dürfen, dann werden auch die Menschen, die Orientierung suchen in der Welt und sie dort nicht finden werden, merken, dass uns etwas Tieferes antreibt als einfach nur irgendwie ein starker Charakter, sondern dass es ein Herr ist, der Herr, der Himmel und Erde gemacht hat, der Herr, der uns ewiges Leben darreicht und dass der für alle ja auch dieses Erlösungsbild anbietet. Amen.